Sie hören Kontrafunk aktuell. Deutschland ist bekannt dafür, dass es über ein Millionenheer von Experten verfügt. Nicht nur mehrere Millionen Fußballnationaltrainer leben in Deutschland, sondern auch Millionen verhinderte Nobelpreisträger für das Weltklima und andere Untergangsszenarien. Aktuell geistern durch deutsche und deutschsprachige Medien Geschichten über dramatische Unterversorgung, angebliche oder tatsächliche, mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Was daran ist valide Prognose und was reine Panikmache? Wir wollen das mit dem ehemaligen Landwirt, der jetzt im Ruhestand ist, aber im sogenannten Unruhestand, Willy Krämer-Schillings, diskutieren. Herzlich willkommen, Herr Krämer-Schillings.
Guten Tag, Herr Peter.
Müssen wir uns tatsächlich Vorräte an haltbaren Lebensmitteln und Trinkwasser anlegen, weil Deutschlands Bauern zu wenig ernten und die Brunnen versiegen?
Also zu den Brunnen und zu dem Trinkwasser kann ich nichts sagen. Zu Getreide und Brot kann ich was sagen. Wir haben hier bei uns auf unserem Standort die zweitbeste Ernte eingefahren. Allerdings nicht mit guten Qualitäten. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Aber wenn alles so reichlich da wäre wie Getreide, dann könnten wir sehr zufrieden sein. Es ist natürlich aktuell trocken. Das macht uns auch etwas Sorgen. Aber wir haben auch Zuckerrüben und Kartoffeln. Und die wachsen wie doll. Denn es hat immer rechtzeitig geregnet, sodass die Erträge auch bei Zuckerrüben und bei Kartoffeln sehr gut zu werden scheinen.
Ich habe Sie richtig verstanden. Es ist ein Unterschied Ernte und Ernte in guter Qualität.
Richtig. Also gerade beim Weizen ist es so, es gibt Anforderungen an den Weizen, damit er als Backweizen dienen kann. Das ist zum einen die Fallzahl, das ist aber auch der Proteingehalt. Der Proteingehalt wird eigentlich maßgeblich von der Düngung mitbestimmt. Und wenn man weniger düngt, dann sinken halt eben auch die Proteingehalte im Weizen. Der Proteingehalt muss mindestens 11,5, besser 12,5 sein. Und wir haben hier bei einer Sorte Proteingehalte von 9,8 und 10,4, also weit weg von jeder Qualitätsnorm für Backweizen. Das hängt zum einen natürlich auch ein bisschen am Wetter. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass wir gehalten sind, möglichst wenig zu düngen. Und da wir das tun, darf man sich dann nicht wundern, wenn die Pflanze unterversorgt ist, dass sie kein Protein, also kein Eiweißgehalt bildet.
Wir müssen als Deutschland ja dann den Mangel an qualitätsvollen Getreide, sage ich mal, dann ja irgendwie ausgleichen durch Importe. Ist das schlimm, besonders dramatisch?
Ja, noch Vorsicht. Was man noch ergänzen muss, es gibt regionale Unterschiede. Das habe ich auch in den letzten Tagen erst erfahren. Es ist wohl so, dass man im Süddeutschen recht gute Qualitäten eingefahren hat, sodass das, was wir an Backweizen brauchen, möglicherweise sogar auch aus eigener Produktion gedeckt werden kann. Ansonsten bedienen wir uns französischen Weizens. Die Franzosen haben gute Qualitäten eingefahren. Und das ist aber eigentlich schon fast üblich, dass man dann hingeht und sogenannten Aufmischweizen in Frankreich kauft. Das heißt, man mischt den Deutschen mit schlechterer Qualität mit französischem Eliteweizen und dann bekommt man ein genormtes Mehl. Das ist ja das, was die Backfabriken gerne haben. Die müssen ja eine normierte Ware haben, um in den Backfabriken einen normierten Teig und ein normiertes Brot produzieren zu können.
Sie sind ja noch sehr aktiv in Ihrem Betrieb, den Sie an Ihren Sohn übergeben haben. Wenn ich Sie jetzt so höre, sind die deutschen Bauern gelassener als Journalisten und bestimmte NGOs?
Ich bin 70 und seit 55 Jahren eigentlich mit der praktischen Landwirtschaft groß geworden. Also seit meinem 15. Lebensjahr erlebe ich da alle Mögliche. Und da muss man wirklich sagen, wenn man von der Natur abhängig ist, dann muss man gelassener werden oder man wird verrückt. Denn wir haben das Wetter nun mal nicht in der Hand. Und von daher müssen wir gelassen sein und einfach auf das hoffen, was kommt. Also wir stehen jetzt vor der Entscheidung, bald den Raps zu säen. Es hat aber seit 4 Wochen nicht mehr geregnet. Es ist, wie der Rheinländer sagt, furztrocken. Es staubt gewaltig. Und in diesen Staub braucht man eigentlich keine Rapsaat zu legen. Aber wir hoffen darauf, dass der Wetterbericht recht behält und es am Wochenende dann die entscheidenden 5 bis 10 Millimeter mal mindestens gibt, damit der Raps dann auch keimt. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch an die Aussage, der Gardasee trocknet aus. Also der Herr Quaschnik hat ja gesagt, Brot und Bier könnten knapp werden. Quaschnik mag von vielem etwas verstehen. Von Landwirtschaft und Ernährung versteht er definitiv nichts. Und nur zum Beispiel, der Pegel des Gardasees ist um 80 Zentimeter gesunken, aber der Gardasee ist 250 Meter tief. davon austrocknen zu reden, ist Schwachsinn. Ich sag's ganz ehrlich, wir hatten nach der Hitzeperiode, an denen es ja deutschlandweit fast überall 38, 39 Grad waren, wirklich mit einer katastrophalen Ernte gerechnet. Wie gesagt, es war meine zweitbeste Weizenernte, die wir jeweils eingefahren haben. Eine unglaublich positive Überraschung, mit der, glaube ich, kein Landwirt wirklich gerechnet hat und die ich bis heute nach 55 Jahren aktiver Landwirtschaft die nicht wirklich erklären kann.
Inwiefern hat Anteil an dieser Debatte über Quantität und Qualität, dass ein Großteil von Flächen inzwischen gar nicht mehr für agrarische Nutzung verwendet wird, sondern entweder stillgelegt wird oder als Standort von Solarparks zum Beispiel dient? Also nimmt die Fläche, die für agrarische Produktion zur Verfügung steht, auch deshalb ab und deswegen werden auch weniger Ernten eingefahren oder übertreibe ich da?
Ein bisschen übertreiben Sie da, aber so ganz weit weg ist es trotzdem nicht. Also es gab ja zur alten Regierung, wurde die Information rausgegeben, dass man 2% der deutschen Fläche für erneuerbare Energien, Wind oder Solar, nutzen will. Inwieweit diese 2% noch gelten, weiß ich nicht. Ich halte es auch für einen absoluten Wahnsinn, weil wir haben, nehmen wir nur mal die landwirtschaftlich genutzte Fläche, 11 Millionen Hektar Ackerbau und 5 Millionen Hektar Grünland, also 16 Millionen. Und davon 2%, das sind schon gewaltige Hektare. Und die gehen natürlich der landwirtschaftlichen Produktion komplett verloren. Ein zweiter Punkt, es hieß ja immer, wir brauchen 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr. Ja, wo sollen die neuen Wohnungen denn stehen, wenn nicht auf Ackerland? Das heißt, der Zugriff auf landwirtschaftliches Ackerland ist enorm. Wenn dann auch noch für Solarparks eine Pacht zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Jahr, pro Hektar gezahlt wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn so manch ein Landwirt, der mit Getreide im Moment nicht viel verdienen kann, sagt, okay Leute, da habe ich ein geregeltes Einkommen für die nächsten 20 Jahre. Oder er verkauft Bauland, aber dann ist diese Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung eben weg. Und es wird seit Jahrzehnten, höre ich das, dass man gesagt hat, wir wollen die Fläche, die für Siedlung oder andere Zwecke genutzt wird, stark einschränken. Aber passiert ist eigentlich regelmäßig das Gegenteil. Die Fläche ist immer noch größer geworden. Nehmen Sie nur Northvolt oben in Schleswig-Holstein, da wo die Batteriefabrik hin sollte. Wenn Sie da die Luftaufnahmen sehen, welche gigantischen Flächen da einfach versiegelt werden, das ist schon gewaltig. Auf der anderen Seite, 2%, wir können ja im Prinzip alles importieren. Wenn wir zum Beispiel den Selbstversorgungsgrad sehen, Selbstversorgungsgrad meint das, was wir an Produktion im Land haben und selber verzehren, dann liegen wir beim Getreide zwischen 98 und 107%. Also je nachdem, wie die Ernte ist. Das heißt, der Selbstversorgungsgrad bei Getreide schwankt, aber es ist nicht so, dass das jemals auch nur annähernd in die Nähe käme, dass da irgendeine Verknappung ist. Und wie gesagt, wir können es zukaufen. Nehmen wir Obst und Gemüse. Bei Obst haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 20%, bei Gemüse von etwas über 30%. Also da ist es schon seit vielen, vielen Jahren so, dass wir Obst und Gemüse importieren müssen. Also das ist jetzt keine nationale Katastrophe. Ne? Aber wenn diese Länder mal nicht mehr liefern sollten, dann werden sich unsere Verzehrsgewohnheiten sehr stark ändern müssen.
Das, was Sie jetzt nannten an Zahlen, das muss ja eigentlich auch einen ordentlichen Journalisten, der ordentlich recherchiert, aber auch gerade auch Wissenschaftler wie Herrn Quaschnik bekannt sein. Haben Sie eine Erklärung, warum dennoch mit einer geradezu fast schon verbissenen Vehemenz in den letzten Monaten behauptet wurde, dass wir, ja, ich will es jetzt mal übertreiben, dass wir kurz vor dem Hungertod stehen?
Nein, das kann ich Ihnen nicht erklären, außer dass man dieses Narrativ der Klimakatastrophe, der Klimakrise eben hochjatzt. Also wenn das mit der Klimakrise so schlimm wäre, dann würden doch die Pflanzen nicht so enorm gut wachsen. Wenn Sie die Obstbauern fragen, Hof haben wir Obstbäume, der Birnenbaum biegt sich, die Äste brechen fast ab vor Birnen, die Äpfel genau das Gleiche. Kirschen hatten wir enorm viel. Also es wächst wie verrückt. Weil, und jetzt kommt eins, das wissen die wenigsten Menschen, der wertvollste Dünger, den wir haben, ist Kohlendioxid, CO2. Und mit steigendem CO2-Gehalt wächst es auch besser. Die Welt wird eigentlich mit steigendem CO2-Gehalt immer grüner, Aber irgendwie darf man das nicht mehr sagen. Die Statistiken dazu sind da. Man weiß, dass es immer grüner wird, weil eben CO2 ein Dünger ist. Es ist einfach ein Pflanzendünger und jeder weiß ja, dass die Menschen Sauerstoff atmen und CO2 ausstoßen und das von den Pflanzen wieder zu Sauerstoff umgewandelt wird. Begrenzt wurde das bei uns meistens immer nur durch Krankheiten oder aber auch eben durch fehlendes Wasser oder vor 2 Jahren durch zu viel Wasser. Vor 2 Jahren waren extrem nasse Jahre und da wir einen Boden haben, der sehr gut Wasser speichern kann, ist dann das zu viel Wasser genauso schädlich. Also wir haben einen Klimawandel, darüber brauchen wir nicht reden. Es wird wärmer, aber es tut mir furchtbar leid. Im Augenblick kann ich das als Landwirt nicht als negativ empfinden. Also wir erwarten auch eine Zuckerrübenernte. Es gibt da sogenannte Proberodungen, wo also über eine große Region an mehreren Standorten, 20 oder 25 Standorten, alle 2 oder 3 Wochen Stichproben genommen werden. Und auch da ist es so, dass wir im Augenblick Proberodungsergebnisse haben, wie wir sie noch nie hatten. Blöd ist halt nur, dass der Zuckerpreis im Augenblick im Keller ist. Das hat was mit den Importen aus der Ukraine zu tun. Da nur auch eben als Beispiel, vor dem Krieg hatte die Ukraine ein Importkontingent von 40.000 Tonnen Zucker. Man hat dann diese Beschränkung aufgehoben, was dazu geführt hat, dass die Ukraine in 2024, meine ich, oder 2023 nicht 40.000, sondern 800.000 Tonnen Zucker in die EU importiert hat. Und dass dann die Märkte alle verrückt spielen, glaube ich, ist jedem klar.
Ich habe gelesen, dass ein erheblicher Teil der Ernten gar nicht in den Lebensmitteleinzelhandel kommt, weil Getreide oder Kartoffeln oder Obst nicht gut genug aussieht, nicht die geeignete Form hat oder die geeignete Farbe hat, wie es Supermärkte gerne hätten. Ist das tatsächlich ein so großes Problem?
Nein, da wird auf jeden Fall etwas übertrieben. Es wird ja immer viel von der EU-Gurke da gesprochen. Aber Fakt ist, dass zum Beispiel auch das hineingenommen wird, was im Feld bleibt. Wenn man Kartoffel rodet, fallen immer wieder ein paar Kartoffeln daneben oder sind zu klein, sodass sie durch den Roder durchfallen. Und die kommen natürlich in keine Tüte und in keinen Haushalt. Aber ich weiß aus den Statistiken, das ist eine Größenordnung von 3-5%. Das meiste, was weggeworfen wird an Lebensmittel oder verschwendet wird an Lebensmittel, passiert im Haushalt. Das sind so zwischen 60-70%, die im Haushalt schlecht werden und dann im Müll landen.
Hat Deutschland ein Lebensmittelproblem durch schlechte Ernten, wiederum ausgelöst durch schlechtes Wetter? Wir haben uns darüber mit dem früheren Landwirt Willi Krämer Schillings ausgetauscht, der allerdings noch in seinem alten Betrieb durchaus aktiv ist und deshalb auch gute Expertise hat, wie wir gerade gehört haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krämer Schillings.
Bis dann.